Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air. Begegnungen.
Hallo, hallo, hier alle Welt on Air. Ich freue mich, dass Sie mich hören. Man nennt mich den Sarottimor. Das finde ich aber völlig verfehlt. Ich lasse mich nicht mehr in dümmliche Klischees pressen. Heute bin ich Magier.
Der Sarottimor, den wir gerade hörten, will nicht mehr putzig sein. Kann man verstehen. Er ist ja mittlerweile 96 Jahre alt. 1918 wurde er als erfolgreiche Reklamefigur der Schokoladenfirma Sarotti in Berlin geboren. Im Jahre 1998 kam er nach Köln, um für die Firma Stollwerk zu arbeiten.
2002 übernahm eine Schweizer Firma das Unternehmen und der Sarottimor bekam von den Werbestrategen ein neues Outfit verpasst. Er mutierte zum goldhäutigen Magier der Sinne und jongliert nunmehr in einer goldenen Mondsichel goldene Sterne.
Heute begegnen wir dieser Werbefigur aus der Kolonialzeit noch im Kölner Schokoladenmuseum, in der Ausstellung und auch im Café, wo er als meterhohe Porzellanfigur mit wehenden Rockschößen Kakao serviert. Thomas Schiffer, der Museumspädagoge des Hauses, berichtet.
Sie können sich kaum diese Begeisterung vorstellen, die Menschen haben, die diesen Sarottimor sehen. Die finden den toll, die finden den schön. Aber was dahinter steckt, da machen die Leute sich keine Gedanken. Und deswegen diese kleine Kolonialismusabteilung, um da einfach mal ein bisschen zu zeigen, was steckt dahinter.
Also wenn Sie sich den Sarottimor anschauen, es ist tatsächlich so, der dunkelhäutige Mensch wird als Diener dargestellt, der den Weißen bedient. Dann haben sie auch eine gewisse Verniedlichung dann auch dieser Menschen.
In der Ausstellung sehen wir, wie Kakao in der ehemaligen deutschen Kolonie Kamerun Anfang des 20. Jahrhunderts mühselig auf Plantagen angebaut wurde. Die Blüten wurden von Hand mit Pinseln oder Federn bestäubt, die Früchte meistens von Kindern geerntet. Die können nämlich besser klettern.
Wer kurz eine Pause einlegte oder sich anderer kleiner Vergehen schuldig machte, bekam die Nilpferdpeitsche zu spüren. Sie rief entsetzliche Verletzungen hervor, an denen die Gepeinigten oft genug starben. Fortschrittliche Kolonisten forderten daher, diese Art der Prügelstrafe einzuschränken. Sie meinten, Stockhiebe reichten völlig aus. Davon könne man ja notfalls mehr verabreichen. Sie verursachten weniger schlimme Verletzungen. Und die Bestraften seien deshalb schneller wieder einsatzfähig.
Die Zwangsarbeiter auf den Kakaoplantagen haben ihr Leben lang nie Schokolade probieren dürfen. Die Kakaobohnen, lateinisch Theobroma Kakao, das heißt Speise der Götter, wurden nach Europa verfrachtet und erst hier weiter verarbeitet.
Auch heute müssen die afrikanischen Kakaobauern immer noch für wenig Lohn hart arbeiten. Oft fernab von Schulen, Krankenhäusern, unter teils katastrophalen Lebensbedingungen, weiß Thomas Schiffer.
Diese Kleinbauern, die Kakao anbauen, die haben in der Regel das Problem, wie verkaufe ich jetzt meinen Kakao? Und häufig ist es so, dass diese Kleinbauern auch keine Fahrzeuge haben. Die können also quasi mit ihrem Kakao nicht weg und sind dann häufig auf Händler angewiesen, die dann tatsächlich an diese Felder kommen. In Westafrika ist das zum Beispiel so, da fahren Händler diese Felder ab und kaufen den Kakaobauern dann ihren Sack Kakao ab. Der Kakaobauer, der muss das dann sozusagen dem Händler verkaufen und den Preis nehmen, der ihm dann bietet.
Zurück zur Kolonialzeit.
Auf Fotos und Reklamebildern kann man im Schokoladenmuseum das Leben hochgestellter Kolonisten bewundern. Von Afrikanern in Sänften getragen, machen sie Reklame für das süße Leben in Kamerun mit Stollwerkschokolade und Henkel Trockensekt. Ihre Sklaven müssen sie und die Schoko- und Shampooskisten schleppen.
Thomas Schiffer erläutert die Werbestrategie der Firma Stollwerk.
1906 hat man sich mit Henkel zusammengetan und hat Filme gedreht. Man hat unterschiedliche Fotos gemacht, wo sie dann tatsächlich sehen,
wie so Afrikaner Stolberg-Schokolade und Henkel durch den Urwald nach Afrika tragen. Und das war so das Denken auch von Stolberg. Man bringt sozusagen die Zivilisation zu den Wilden, zu den Afrikanern.
Im nächsten Ausstellungssaal steht ein altertümlicher Schokoladenautomat in Gestalt eines Afrikaners im weißen Smoking. Wer damals einen Groschen in seinen Mund steckte, konnte dann aus seinem Bauch ein Täfelchen Schokolade ziehen. Auch die nicht so reichen Bevölkerungsschichten konnten sich so die Früchte harter Kinder- oder Sklavenarbeit leisten.
Kinder- und Sklavenarbeit sind leider immer noch nicht überwunden.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Kinderarbeit. In der Regel sind es Kleinbetriebe, Familienbetriebe, wo die ganze Familie mithilft. Und da haben sie wirklich so Formen von Kinderarbeit, wo die Kinder auch mal mithelfen, sie aber trotzdem in die Schule gehen und so weiter. Und diese Spanne reicht aber tatsächlich bis zu Sklavenarbeit, also wo Kinder verkauft werden an Plantagen oder an größere Betriebe und teilweise auch aus ganz anderen Ländern kommen. 10.000, 15.000 Kindern in der Elfenbeinküste, die da als Sklaven leben auf den Feldern und die teilweise aus den angrenzenden Ländern kommen, aus Mali beispielsweise.
Von solchen kolonialen Praktiken distanziert sich die Schokoladenindustrie. Doch verbindliche Regelungen zu ihrer Abschaffung gibt es nicht. Weder entsprechende Gesetze noch verbindliche Übereinkommen.
Kamen so Schlagzeilen, wo plötzlich Artikel auftauchten, Kinderarbeit in Westafrika. Ich glaube, das war schon 2001. In den USA, Politiker haben gefordert, Einfuhrverbot von Kakao, wo Kinderarbeit mit drin ist. Aber da hat sich die Kakao- und Schokoladenindustrie gegen gewendet und hat gesagt, okay, wir verpflichten uns jetzt bis zum Jahr 2005 tatsächlich nur noch Kakao zu beziehen, wo nachweislich zertifiziert keine Kinderarbeit drin ist. Ja, und jetzt sind wir im Jahr 2014, da ist nicht viel passiert. Und man hat es jetzt bis auf das Jahr 2020 verschoben. Also bis 2020 soll es so sein, dass sich da sind fast alle großen Schokoladenunternehmen drin, dass die keinen Kakao mehr aus Kinderarbeit beziehen, aber im Moment sieht es auch noch nicht mal danach aus.
Übrigens, faire Schokolade ohne Kinderarbeit gibt es im Kölner Weltladen in der Antoniterstraße. Ein Blick in die Kölner Kolonialgeschichte.
Die koloniale Idee wurde nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 von Kölner Industriellen und Bankern wie Oppenheim und Deichmann, Presseleuten und anderen einflussreichen Kölnern Bürgern begierig aufgegriffen.
Marianne Bechhaus-Gerst, Professorin am Institut für Afrikanistik an der Universität zu Köln, hat sich gründlich mit diesem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte beschäftigt.
Die Politik wird ja von den wirtschaftlichen Interessen doch sehr stark geleitet. Da waren eben halt die wirtschaftlichen Interessen von verschiedenen Kölner Unternehmen doch sehr, sehr groß und dementsprechend wurde Einfluss ausgeübt.
Wie heute. Die Steuerzahler tragen die Kosten, einzelne Unternehmen profitieren.
Fürs Deutsche Reich war der Kolonialismus ein Verlustgeschäft. Da haben höchstens eben halt einzelne Personen oder Wirtschaftsunternehmen, die haben das dicke Geld gemacht damit.
...1884 wurde auf der Berliner Konferenz unter Fürst Bismarck der afrikanische Kontinent unter den europäischen Mächten aufgeteilt. Danach herrschte dort Freiheit für Handel und Mission. Schutzgebiete nannte man die annektierten Ländereien zunächst. Durch den Aufbau von Verwaltungen und Infrastruktur entstanden daraus dann die späteren Kolonien.
Das bedeutete für Afrika... Riesige Ländereien wurden von eroberungsfreudigen Kaufleuten oder Militärs erworben, meist für wenig Geld und oft mit Gewalt. In diesen Gebieten pflanzte man Plantagen, auf denen die einstigen Besitzer dann für Hungerlöhne ausgebeutet wurden. Der Regenwald wurde abgeholzt. Thomas Schiffer erklärt:
Kakao ist zum Beispiel sehr, sehr, er braucht sehr, sehr viel Wasser, Mineralien, so. Sie müssen bewässern, sie müssen für Dünger sorgen, Kakaobäume sind anfällig, da kommt dann Schädlingsbekämpfung rein und so weiter. Und das bringt große Probleme mit sich. Für die Natur, für die Umwelt, Bodenerosion, können andere Dinge nicht mehr anpflanzen.
Nicht nur das ökologische Gleichgewicht wurde so zerstört, auch die sozialen Strukturen.
So kultivierten zum Beispiel der Kölner Jurist und Kaufmann Max Esser und die Firma Stollwerk neben Kaffee vor allem Kakaobäume im damaligen Kamerun. Der Kölner Zuckerproduzent Eugen Langen hatte mit Lobbyarbeit und viel Geld großen Einfluss auf die deutsche Kolonialpolitik erlangt und eigene Kakaoplantagen angelegt. Nebenbei konnte er seinen Rübenzucker gewinnbringend in die Schokoladenherstellung einbringen.
1918 war der Erste Weltkrieg für Deutschland verloren. Damit verlor das Reich auch seine Kolonien. Die Rohstoffe für die Schokoladenherstellung wurden knapp und teuer und der Schokoladenumsatz brach dramatisch ein.
Zum 50-jährigen Jubiläum der Firma Sarotti erfanden pfiffige Werbestrategen den Sarotti-Mohr. Er erinnerte an die Zeiten, als für die Deutschen die Welt noch in Ordnung war und bescherte der Firma wieder satte Umsätze. Der orientalisch gekleidete Sarotti-Mohr wurde zur beliebtesten und bekanntesten Werbefigur. Über 90% der Deutschen kennen ihn, auch heute noch.
Vor dem Ersten Weltkrieg und in den 20er, 30er Jahren kaufte man, wenn man etwas so Exotisches wie Bohnenkaffee, Kakao oder Schokolade wollte, im Kolonialwarenladen ein. Dort bekam man auch noch nach dem Ersten Weltkrieg Produkte aus den ehemaligen Kolonien. Um diese Waren günstig einzukaufen, gründeten sich Anfang des 20. Jahrhunderts Genossenschaften, unter anderem die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler, abgekürzt Edeka. Heute bildet sie ein riesiges internationales Handelsimperium und hinter dem Logo verbirgt sich immer noch der Geist des Kolonialismus, quasi der unsichtbare Tropenhelm.
Weit weg von den Anbaugebieten der Kolonialwaren auf der Schildergasse servierte das Café Royal von Franz Stollwerk den besser verdienenden Kölnern und Kölnerinnen Schokolade aus den kolonialisierten Ländern. Und seit 1866 betrieb Stollwerk eine Schokoladenfabrik auf der Hohe Straße. 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, verbuchte Ludwig Stollwerk einen Reingewinn von 1,9 Millionen Goldmark. Denn der Umsatz von Schokolade und Kakao war drastisch gestiegen, vor allem durch Lieferungen an militärische Proviant- und Lazarettverwaltungen. Wer hatte sonst noch Interesse an den Kolonien?
Nicht nur Profiteure und Abenteurer strömten in die neuen Länder, auch Wissenschaftler fanden sich ein. Eine rege Reisetätigkeit begann. Man beschrieb und vermaß die Kolonien. Selbsternannte Experten benutzten die Fremdheit der Menschen, um eine angebliche Überlegenheit der Weißen zu behaupten.
Eine ausufernde Sammelwut von Kunst- und Alltagsgegenständen aus Afrika brach aus. Auch das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum ist so entstanden. Viele Ausstellungsstücke wurden den kolonialisierten Einwohnern für einen Apfel und ein Ei abgeschwatzt. Andererseits befürchteten Völkerkundler, dass durch den Druck der Kolonisation das kulturelle Erbe der ursprünglichen Bevölkerung verloren gehen könnte. In europäischen Museen wollten sie es bewahren. Professor Bechhaus-Gerst.
Alle ethnologischen Museen in Deutschland sind in der Kolonialzeit entstanden. Mhm. Und der Grundstock der Sammlungen ist mit Objekten aus den Kolonien gelegt worden. Insofern ist das ohnehin ein ganz problematisches Thema.
...1901 entstand auf Initiative des Großindustriellen Gustav von Mewissen die Kölner Handelshochschule. Koloniales Denken war im Lehrplan inbegriffen. Handels- und Kolonialgeschichte und Kolonialpolitik waren Pflichtveranstaltungen für alle Studierenden.
An dieser Handelshochschule lehrte Professor Franz Thorbecke Geographie. 1911 reiste er mit seiner Frau durch Kamerun. Im Auftrag der Deutschen Kolonialgesellschaft sollte das Paar verwertbare Daten über das Land, die Bevölkerung und Bodenbeschaffenheit sammeln. Man wollte dort Eisenbahntrassen verlegen. In ihren Berichten betonten die Thorbeckes die Andersartigkeit der Bewohner. Marie-Pauline Thorbecke beschrieb die Afrikaner als primitiv, barbarisch und wild, aber auch von erotisierender Schönheit. Frau Thorbecke stellte fest, unbekleidet gefielen sie ihr am besten.
An der Einmündung der Apostelnstraße im Schatten der Apostelnkirche steht ein alter Mann, in Bronze gegossen. Konrad Adenauer, der ehemalige Oberbürgermeister von Köln.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg war Adenauer ein begeisterter Verfechter des Kolonialismus.
Im Jahr 1913 warb der Kölner Oberbürgermeister Max Wallraff im Reichskolonialamt für eine Werkbundausstellung. Konrad Adenauer, damals erster Beigeordneter der Stadt, gelang es, die Ausstellung nach Köln zu holen. Diese sollte Design und Baugestaltung für Häuser von Kolonialbeamten zeigen.
Nach 1918 machte Konrad Adenauer sich für die Wiedergewinnung der deutschen Kolonien stark. Und 1931 wurde er stellvertretender Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft. Dort kämpfte er für die Rückgabe der Kolonien, denn er befürchtete, dass hier der Raum für die Deutschen zu klein sei. In Afrika dagegen sei viel Raum ohne Volk.
Wir müssen für unser Volk mehr Raum haben und darum Kolonien. Konrad Adenauer.
Auf der internationalen Presseausstellung in der Kölner Messe 1928 gab es auch eine koloniale Sonderschau. Man sah Hüttendörfer und mit Baströckchen bekleidete Afrikaner und Afrikanerinnen. Das Motto auch hier, Raum ohne Volk.
Bei den Nationalsozialisten hieß es dann später in Anlehnung an den Kolonialroman von Hans Grimm, Volk ohne Raum. Dann allerdings mit Blick auf den Osten Europas. Schon immer sahen sich die Kölner und Kölnerinnen gerne, besonders an Sonntagen, ausgefallene Dinge an. Bei schönem Wetter ging man mit der Familie in den Zoo oder in die Flora. Bei schlechtem Wetter eher ins Völkerkundemuseum, in den Zirkus oder zu einer Völkerschau.
Sogenannte Völkerschauen gab es als Unterhaltungsangebot auch im Kölner Zoo, direkt neben den Tieren. Hier wurden Menschen aus fernen Ländern förmlich ausgestellt. Man führte den Betrachtern mit nackten bis halbnackten Akteuren vor, wie angeblich das Leben in den kolonialisierten Ländern aussah.
Zwischen 1879 und 1932 fanden über 30 solche Veranstaltungen allein in Köln statt. Allerdings meist außerhalb des Zoos. In besonderen Etablissements und Panoptiken traten Gruppen wie etwa sogenannte Lippennegerinnen oder Amazonen aus Dahomey auf. Diese afrikanischen Kriegerinnen wurden 1898 in Castans Panoptikum auf der Hohe Straße vorgeführt. Der Kölner Stadtanzeiger bezeichnete sie höhnisch als Soldaten im Unterrock.
Beliebt war auch das Ashanti-Dorf in Riel, das an Wochenenden manchmal Tausende von Besuchern anzog. Die Ashanti bildeten die größte Bevölkerungsgruppe in Westafrika. Gegen ihre Kolonisierung durch Großbritannien hatten sie heftigen militärischen Widerstand geleistet.
Um das koloniale Projekt des Deutschen Reichs voranzutreiben, wurden die Städte mit Vorträgen und Werbeveranstaltungen überzogen. Darin war allerdings keine Rede davon, dass es auch in fast allen deutschen Kolonien bewaffneten Widerstand gab. Und schon gar nicht davon, wie brutal er niedergeschlagen wurde. Die Kolonialpropaganda sollte der Heimat vorgaukeln, dass in Afrika eine heile und exotische Welt existiere.
Alle diese Veranstaltungen hatten etwas gemeinsam. Sie stellten die Bevölkerung der Kolonien und deren Gesellschaftsform als etwas Kurioses, Triebhaftes, Unzivilisiertes und Wildes dar. Die Fremdheit verursachte einen leichten Gruselschauer, bestätigte aber zugleich die angebliche zivilisatorische Überlegenheit der Beschauer.
»2014 erinnert sich Theodor Michael an seine Auftritte in einer Völkerschau. Damals war der 1925 in Berlin geborene Schauspieler und spätere deutsche Regierungsbeamte ein Kind. Im Theater im Bauturm in Köln las er aus seiner Autobiografie »Deutsch sein und schwarz dazu«. Von seinem Vater erzählt er.
Mein Vater musste schließlich 4 Kinder ernähren. Und so kam er mit seinem Anhang in der Völkerschau des Zirkus Holzmüller unter, der mit einer bunten Schar exotisch aussehender Musiker, Tänzer und Artisten durch Deutschland tingelte. Jeder Zirkus, der etwas auf sich hielt, schaffte sich damals eine Völkerschau an. Und die sprossen wie Pilze aus dem Boden. Personal dafür gab es genügend. Für die deutschen Afrikaner war dies neben der Kompasserie beim Stummfilm eine der wenigen Verdienstmöglichkeiten, da ihnen nun sogenannte bürgerliche Berufe verschlossen blieben. In diesen Völkerschauen sollten sie das sein, was sich die Menschen in Europa in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter Afrikanern vorstellte. Ungebildete, mit Baströckchen bekleidete, kulturlose Wilde.
Sie hörten eine Sendung von Alle Welt on Air, Bürgerfunk aus Köln. Zum Nachhören auf alleweltonair.de.
Wir bedanken uns bei Thomas Schiffer vom Schokoladenmuseum und bei Professor Bechhaus-Gerst, deren Buch Köln und der deutsche Kolonialismus, eine Spurensuche, Grundlage dieser Sendung war.
Es sprachen Marcel Eid und Agnes Effland. Redaktion Rolf Noack und Ariane Detloff. Technik Edison Valencia und Anne Osterbeck.